Wart ihr schon mal auf einer Hochzeit, bei der die Eingangsmusik perfekt auf den Einzug der Braut abgestimmt war? Es ist ja kein Muss. Es ist ja kein Muss, dass das alles so passt. Ich will damit keine verlobten Paare unter Druck setzen, darauf jetzt achten zu müssen. Aber es gibt Paare, die sind so ein bisschen perfektionistisch, die achten auf jedes Detail. Da wird der Eingang auch vorher geprobt. Ja, und das sieht dann meistens so aus, der Bräutigam ist schon da. Er ist ja meistens als Erster da. Die Gäste sind auch da, die Braut kommt ja immer ein bisschen zu spät, planmäßig zu spät. Und die Gespräche laufen noch ganz angeregt im Saal und plötzlich geht die Musik los und dann verstummen die Gespräche, weil jeder weiß, jetzt geht's los. Und dann baut sich das Musikstück langsam auf, nach und nach. Es beginnt nicht mit einem Höhepunkt, es baut sich auf, nach und nach und nach. Die Brautjungfern kommen rein, nacheinander, wenn es mehrere sind, eine nach der anderen. Und irgendwann kommt der musikalische Höhepunkt und in dem Moment betritt die Braut den Saal. Selbst die Leute, die nicht die ganze Zeit sich umgedreht haben, um zu gucken, wann kommt die Braut, die wissen, jetzt kommt sie rein, aufgrund des musikalischen Höhepunktes. Würde man ein Lied zum Römerbrief schreiben, käme jetzt der musikalische Höhepunkt. Ich predige seit einigen Monaten durch den Römerbrief und die Botschaft des Römerbriefs baut sich auf, wie ihr vielleicht gemerkt habt, immer weiter. Und jetzt beginnt Kapitel 8. Das ist das Kapitel, wo wir uns alle umdrehen müssten. Kapitel 8 kommt feierlich in den Saal. John Piper, ein bekannter Pastor und Theologe, hat mal gesagt, das großartigste Buch der Welt ist die Bibel. Das großartigste Buch in der Bibel ist der Römerbrief und das großartigste Kapitel im Römerbrief ist Kapitel 8. Viele Pastoren und Theologen würden ihm zustimmen, ich persönlich auch. Was macht Kapitel 8 im Römerbrief zu so einem wunderbaren Kapitel? Es ist zum einen der Inhalt. Ich werde drei Predigten zu Römer 8 halten. Wir werden uns Aussagen anschauen, die so gewaltig sind, dass sie einfach zu gut sind, manchmal, um sie direkt zu erfassen. Und vielleicht wird es euch so gehen. Das ist zum einen, also der Inhalt von Kapitel 8 ist einfach so wunderbar. Zum anderen ist es aber auch die Stellung im Römerbrief. Denn Kapitel 8 kommt nach Kapitel 7. Sagst du, was ist daran so besonders? Meine letzte Predigt über Römer 7 lautete Gottes Anspruch und mein ständiges Versagen. Gottes Anspruch und mein ständiges Versagen. Und Paulus nimmt uns in Kapitel 7 hinein in seine eigene Situation, in die Situation, die wir als Christen kennen, und schildert uns diesen ständigen Kampf und dieses ständige Versagen. Paulus sagt in Römer 7, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das, was ich hasse, das tue ich. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist doch immer wieder unsere Alltagserfahrung, auch als Christen. Und da stellt sich ja am Ende von Kapitel 7 die Frage, ja, was machen wir denn damit? Leben wir jetzt in diesem Dilemma? Und dann kommt Kapitel 8 und mein Predigtthema heute lautet Gottes Lösung für ein siegreiches Leben. Gottes Lösung für ein siegreiches Leben. Ihr merkt, ich bin schon wieder direkt am Anfang der Predigt recht emotional, weil da einfach so viele wunderbaren Wahrheiten in diesem Brief sind. Wir schauen uns heute in dieser Predigt die Verse 1 bis 17 einmal an. Gott hat eine dreifache Lösung und wir kommen zum ersten Punkt. Der erste Punkt lautet, keine Verdammnis durch Gottes Tat. Ich lese Vers 1, da heißt es, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und da muss man eigentlich erstmal einen Moment innehalten, um die Aussagekraft dieser Worte zu erfassen. Denn Verdammnis bedeutet Gottes finales Gerichtsurteil über den Sünder. Und damit hat der Römerbrief ja auch im Prinzip begonnen. In Römer 1, Vers 18 haben wir gelesen, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Damit begann der Römerbrief. Paulus sagt, jeder Mensch steht zunächst einmal unter dem Zorn Gottes, weil er Gott nicht als Gott in seinem Leben anerkennt. Aber jetzt heißt es in Kapitel 8, Vers 1, keine Verdammnis. Dann muss man sich doch die Frage stellen, wie können beide Aussagen in einem Brief stehen? Gottes Zorn wird offenbart? Keine Verdammnis. Was ist dazwischen passiert? Wieso kann Paulus diese fulminante Aussage in Kapitel 8, Vers 1 treffen? Es wird ab Vers 2 erklärt. Schaut mal, Vers 2 beginnt mit einem Denn. Jetzt kommt die Begründung. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz der Sünde und des Todes, damit ist die Macht der Sünde gemeint und die darauf folgende Strafe. Die Sünde hat die Kapazität, uns zu versklaven. Das will sie. Und das spüren wir in unserem Leben, wenn wir der Sünde Raum geben. Sie entwickelt eine Macht. Sie legt uns Ketten an und die Folge ist eigentlich der Tod. Das ist der Zustand eines Menschen ohne Gott. Jetzt sagt Paulus aber, im Leben eines Christen gibt es ein anderes Gesetz. Und das ist das Gesetz des Geistes des Lebens. Wenn der Geist Gottes bei der Bekehrung in das Leben eines Menschen kommt, dann ist der Sieg über das Gesetz der Sünde möglich. Dann sind die Ketten abgetan. Dann muss das Gesetz der Sünde, das uns immer wieder versklaven möchte, uns nicht dominieren. Es muss nicht das letzte Wort in unserem Leben haben, denn wir als Christen sind befreit. Befreit von der Macht der Sünde und befreit von der Strafe der Sünde. Das wäre nämlich die Verdammnis. Und Paulus sagt, ihr seid befreit worden. Da stellt sich die Frage, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass wir befreit wurden von dem Gesetz der Sünde? Das erklärt Paulus in den nächsten beiden Versen. Schaut mit mir in den Text, die Verse 3 und 4. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das Gesetz, also Gottes Anspruch, kann das Sündenproblem nicht lösen. Nicht, weil das Gesetz schlecht ist, sondern weil der Mensch schwach ist. Das ist die Argumentation hier im Text. Weil der Mensch so tief in der Sünde steckt, er ist gar nicht moralisch in der Lage, Gottes Willen zu tun, nach dem Gesetz zu leben. Das heißt, das Gesetz kann den Menschen aus dem Loch der Sünde nicht rausholen. Es gibt ja einige Moorgebiete in Deutschland, vor allen Dingen in Norddeutschland, aber auch in Bayern. Und einige Moorgebiete sind zugänglich gemacht worden über einen Holzpfad. Und an diesen Holzpfaden stehen in der Regel natürlich auch Warnschilder, die da beispielsweise lauten, Achtung, Moor, bitte auf dem Weg bleiben. Jetzt stellt euch mal vor, jemand missachtet dieses Schild und sagt, ich gehe trotzdem, ich übertrete das Gebot. Er geht weg, er geht ins Moor und es kommt, wie es kommen muss. Er versinkt mehr und mehr. Das Moor zieht ihn völlig runter und er schreit um Hilfe. Und ein anderer, ein anderer Fußgänger kommt vorbei aus dem Holzpfad und sieht diesen Mann im Moor versinken und verweist auf das Schild. So in guter, typisch deutscher Manier, da ist doch ein Gebot. Achtung Moor, nicht den Weg verlassen. Schaut mal, das hilft dem Mann, der im Moor ist doch reichlich wenig. Ein Verweis auf das Gebot. Er weiß, er steckt mittendrin. Das Gebot hilft da wenig. Es kann ihn nicht rausholen. Das, was er braucht, ist nicht jemanden, der ihn auf das Gebot aufmerksam macht. Das, was er braucht, ist ein Retter. Das ist das, was er braucht. Er braucht jemanden, der ihn da herauszieht, weil er anders von selbst nicht rauskommen kann. Das ist doch der Punkt. Und schaut mal, genau das sagt Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott. Das tat Gott. Gott ist derjenige, der rettet. Da heißt es weiter in Vers 3, er sandte seinen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Das heißt, Jesus wird wahrer Mensch. Er nimmt einen Körper an. Warum musste Jesus im Fleisch kommen? Weil im Fleisch das Problem steckt. Im Fleisch steckt bei den Menschen dieser ständige Hang zur Sünde. Jesus nimmt Fleisch an, er wird Mensch, er lebt in perfekter Übereinstimmung mit dem Gesetz, er erfüllt das Gesetz, er geht ans Kreuz im Körper, nimmt unsere Sünde auf sich und in dem Moment, wo die Sünde auf Jesus liegt, bestraft Gott die Sünde und zwar da, wo sie ihren Ursprung hat, im Fleisch. Und damit vernichtet Gott, er verurteilt die Sünde, er bezahlt dafür. Und diese wunderbare Wahrheit, das ist Evangelium pur. Das, was wir tun, nicht tun konnten, das tat Gott. Er tat es. Und diese wunderbare Wahrheit hat zwei Dinge zur Folge. Jesu Gehorsam, er hat im Fleisch gehorsam gelebt. Er hat im Fleisch das Gesetz erfüllt. Sein Gehorsam wird uns angerechnet. Also wenn wir dieses Leben gelebt hätten, damit wird die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt, wenn wir in Christus sind, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und es hat auch zur Folge, schaut mal, wenn Gott die Schuld ja schon bestraft hat in seinem Sohn, wenn die Sünde im Fleisch gerichtet wurde, dann wird sie nicht ein zweites Mal bestraft. Denn eine Schuld muss nur einmal bestraft werden. Eine Schuld muss nur einmal beglichen werden. Und deswegen lautet die logische Schlussfolgerung, jetzt gibt es keine Verdammnis mehr. Es gibt keine weitere Bestrafung für die, die in Christus Jesus sind. In Christus zu sein bedeutet, Christ zu sein. In Christus zu sein bedeutet, das angenommen zu haben, was er getan hat. Und deswegen ist das die Grundlage für Paulus' wunderbare Aussage in Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Schaut mal, wie die Aussage beginnt, wenn ihr genau hinschaut. Vers 1 beginnt mit einem Also. Das ist eine Schlussfolgerung. Man könnte auch sagen, Paulus sagt, ich komme nun zu dem Ergebnis. Das heißt, er fasst auch den gesamten Römerbrief hier zusammen. Hier kommt die Gleichung zu ihrem Ergebnis. Und ich habe euch mal eine Gleichung mitgebracht, eine mathematische Gleichung. Ich muss sagen, ich habe die von Daniel Siemens. Er hat ein Buch über den Römerbrief geschrieben, was ich euch sehr empfehlen kann. Sola Fide heißt das Buch. Und in diesem Buch stellt er die Gleichung auf Daniel. Ich habe sie an zwei Stellen leicht verändert, habe das nochmal durchgerechnet, komme aber aufs gleiche Ergebnis. Was steckt hinter dieser Gleichung? VG plus VS plus EL plus FRF plus GD hoch 2 mal L hoch 3 plus UH plus SMS plus BSS gleich KV. Was steckt hinter dieser Gleichung? Vergebung plus Versöhnung plus Erlösung plus forensische, also richterliche Rechtfertigung plus Gnade hoch 2 mal Glaube, mal Liebe hoch 3, plus unsterbliche Hoffnung, plus Sieg über die Macht der Sünde, plus Befreiung von der Strafe der Sünde, gleich keine Verdammnis. Das ist die Gleichung, die Paulus hier aufstellt. Von Römer 3 bis Römer 7 baut er diese Gleichung auf. Und hier kommt das Ergebnis. In Römer 8, Vers 1, das ist ein Vers, wo viele Theologen sagen, das ist eigentlich der wichtigste Vers in der ganzen Bibel, wenn man die Aussage von Piper nochmal zu Ende denkt. Die Bibel ist das großartigste Buch der Welt. Das großartigste Buch der Welt ist der Römerbrief. Das großartigste Kapitel im Römerbrief ist Kapitel 8. Und der großartigste Vers in Römer 8 ist Vers 1. Denn hier kommt die Gleichung des Evangeliums auf den Punkt. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ihr Lieben, das ist die Mathematik des Evangeliums. Das ist die Mathematik des Evangeliums. Und ihr Lieben, das ändert doch alles in unserem Leben als Christ. Jetzt ist meine Frage an dich. Glaubst du das als Christ? Glaubst du das wirklich, dass wenn du stirbst, dass du im Himmel bist? Glaubst du das wirklich, dass dein Heil sicher ist in Christus? Oder lebst du in einer ständigen Angst, von Gott vielleicht doch noch abgelehnt zu werden? Lebst du in einer ständigen Angst, vielleicht es doch nicht zu schaffen, in den Himmel zu kommen? Lebst du in einer ständigen Angst, dass Gott, nachdem er dich gerettet hat, dich einfach wieder verwerfen wird? Lebst du in dieser Angst? Viele Menschen leben in dieser Angst. Und weißt du was? Gott möchte, dass du Sicherheit hast. In 1. Johannes 5, Vers 13, da sagt Johannes, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes glaubt. Wie kann es aber dennoch dazu kommen, dass gläubige Menschen Zweifel haben an ihrem Heil? Das kann mehrere Gründe haben. Ich kann hier nicht in einer Predigt alle aufführen, aber ich glaube, einer der häufigsten Gründe ist Leistungsdenken. Leistungsdenken. Wenn es heißt, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, dann betrachten Menschen das so als temporären Zustand, der von meiner Leistung abhängig ist, dieses in Christus sein. So nach dem Motto, ja, gestern hatte ich einen guten Tag. Gestern habe ich in der Bibel gelesen. Gestern hatte ich Zeit mit Gott. Gestern war ich in Christus. Aber der Tag heute war nicht gut. Ich habe nicht in der Bibel gelesen, ich habe gesündigt, ich habe über meinen Arbeitskollegen gelästert, ich war abends nicht in der Gebetsstunde, heute war ich nicht in Christus. Wäre Jesus gestern wiedergekommen, wäre ich dabei gewesen. Wäre er heute wiedergekommen, wäre ich heute gestorben, wäre ich nicht dabei gewesen. Ihr Lieben, das ist ein falsches Verständnis von in Christus sein. In Christus sein ist nicht ein temporärer Zustand, mal ja, mal nein, der von meiner Leistung abhängig ist. Es geht darum, was er getan hat, nicht was wir tun. Unser Heil liegt nicht in dem begründet, was wir tun oder was wir lassen. Unser Heil liegt in dem begründet, was er getan hat. Das ist der Punkt. Das bedeutet nicht, dass wir uns ausruhen und einfach drauf lossündigen. Das hatten wir in Kapitel 6. Die Gnade ist kein Freibrief für die Sünde. Aber Gott möchte dir heute Sicherheit geben. Und das ist mein Hauptziel mit dieser Predigt, dass du ermutigt wirst als Christ. Dass du sagst, das sind wunderbare Wahrheiten, die gelten für mich. Die nehme ich an. Es gibt keine Verdammnis. Auch für mich. Ich nehme das jetzt an und ich klammer mich daran. Natürlich will Satan uns immer wieder Zweifel einreden. Nicht umsonst, sagt Paulus in Epheser 6, zieht an den Helm des Heils. Ja, warum denn den Helm des Heils? Ja, weil Satan auf unser Heil schießt, weil er uns Unsicherheit streuen will. Deswegen sagt Paulus, zieh an den Helm des Heils. Wie machen wir das? Indem wir Römer 8, Vers 1 glauben. Wir haben das Heil und es ist sicher, weil Christus es alles vollbracht hat. Deswegen lautet mein Punkt, keine Verdammnis durch Gottes Tat. Das ist der erste Teil der Lösung für ein siegreiches Leben. Gott befreit uns von der Macht der Sünde, von der Strafe der Sünde. Und deswegen lautet das Ergebnis, keine Verdammnis durch Gottes Tat. Was ist der zweite Teil der Lösung? Mein zweiter Punkt lautet, innere Befähigung durch Gottes Geist. In den Versen 5 bis 13 haben wir eine ständige Gegenüberstellung von Fleisch und Geist. Fleisch und Geist. Geist ist der Heilige Geist. Fleisch ist unser sündige Natur, die auch noch an uns anhaftet. Ja, das ist das Fleisch. Und Paulus beginnt in Vers 5 mit einer Gesetzmäßigkeit. In Vers 5 heißt es, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Wichtig ist, dass wir verstehen, dieses Sinnen, was hier im Text erwähnt wird, ist nicht mal ein Gedanke, sondern es ist eine beständige Haltung. Es ist nicht etwas so nach dem Motto, ach, jetzt habe ich fleischlich gedacht, sondern es ist eine Lebensausrichtung, die hiermit deutlich wird. Und Paulus sagt, je nachdem, in welchem Zustand du dich befindest, bestimmt das deine Lebensausrichtung. Die, die nach dem Fleisch sind, das sind hier Ungläubige. Das ist ganz klar, hier sind Ungläubige mit gemeint. Und die, die nach dem Geist sind, das sind Gläubige. Diese Gegenüberstellung macht Paulus, weil er in Vers 9 zu den Christen sagt, ihr seid nicht im Fleisch. Das heißt, hier geht es um zwei unterschiedliche Zustände. Die, die im Fleisch sind, Ungläubige. Die, die im Geist sind, das sind Gläubige. Und dann führt er das weiter aus in den Versen 6 bis 8. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also diese gegenübergestellte Lebensausrichtung in Vers 5 hat unterschiedliche Konsequenzen. Das Leben eines Christen, der sich vom Geist leiten lässt, hat Folgen für ihn. Er lebt mit einem inneren Frieden. Er lebt in der Gewissheit, von Gott angenommen zu sein und das ewige Leben zu haben. Aber das Leben eines Menschen, der im Fleisch ist, das heißt, der sich von seiner Sünde dominieren lässt, seinen sündigen Wünschen nachgeht, das bringt ewige Trennung von Gott mit sich. Und warum ist das so? Paulus sagt hier im Text, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegenüber Gott ist. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, Menschen, die ihr Leben noch nicht Jesus übergeben haben, leben in Feindschaft gegenüber Gott. Du kannst Gott gegenüber nicht neutral sein. Du kannst Jesus gegenüber nicht neutral sein. Entweder du bist von ihm angenommen und er ist dein Retter oder du bist sein Feind. Nur diese beiden Kategorien kennt die Bibel. Nur diese beiden. Und Paulus sagt dann weiter in Vers 8, die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Menschen können sich noch so bemühen, irgendwie religiös zu sein. Und so viele Menschen in den Religionen wollen die jeweilige Gottheit irgendwie zufriedenstellen. Die Bibel sagt, wenn du den Geist Gottes nicht in dir hast, kannst du tun, was du willst. Du hast nicht die Fähigkeit, Gott zu gefallen. Natürlich gibt es auch Nichtchristen, die viele gute Dinge machen. Aber sie machen es nie, um Christus zu verherrlichen. Und Christus wird das nie als ein Wohlgeruch, als eine Dankbarkeit auffassen, selbst wenn die Dinge formal richtig und gut sind. Und dann kommt Paulus jetzt ab Vers 9 auf die Christen zu sprechen. Und er sagt, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Das ist euer Zustand. Der Zustand eines Christen lautet, er ist im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Paulus sagt, ihr seid im Geist, weil der Geist Gottes in euch ist. Wie gesagt, das ist der Zustand eines Christen. Es gibt keinen Christen, der den Geist Gottes nicht hat. Das ist ganz wichtig auch zu verstehen. Es gibt keinen geistlosen Christen. Jeder, der Christ ist, hat den Geist Gottes in sich. Warum? Weil der Geist Gottes bei unserer Bekehrung in unser Leben kommt. Das sagt Epheser 1,13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Heilige Geist ist voll da. Da braucht es nicht irgendwie eine übernatürliche zweite Erfahrung. Mit der Bekehrung kommt der Heilige Geist ganz in dein Leben und beginnt dein Leben zu verändern. Die Voraussetzungen haben sich total verändert im Leben eines Christen. Er hat eine innere Befähigung bekommen. Er hat den Geist Gottes in sich. Dann sagt Paulus in Vers 10, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Das heißt, im Leben eines Christen gibt es jetzt zwei Wahrheiten. Natürlich, er lebt noch im sterblichen Leib. Aufgrund der Sünde Adams ist sein Körper nach wie vor sterblich. Aber durch den Geist haben wir als Christen Leben in uns. Wir haben Anteil an Jesu Auferstehung, weil er uns für gerecht erklärt hat. Und das wird dann in Vers 11 weitergeführt. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird der, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, Gottes Geist ist in uns, also wird er auch uns aus den Toten auferwecken. Paulus sagt hier, ihr habt eine lebendige Hoffnung, weil ihr Gottes Geist in euch habt, garantiert das zugleich eure Auferstehung. Nicht der Tod hat das letzte Wort in eurem Leben, sondern die Gemeinschaft mit Gott. Und das hat Auswirkungen. Jetzt wird's praktisch. Paulus sagt in den Versen 12 und 13, das hat Auswirkungen für euer Leben als Christ. So sind wir nun Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Mit anderen Worten, ihr müsst nicht ständig in diese Sünde fallen. Ihr seid dem Fleisch nicht Schuldner. Eigentlich kann die Sünde euch nichts mehr anhaben. Leider lassen wir uns immer wieder von der Sünde betrügen und gehen ihr doch nach. Aber eigentlich hat sie kein Anrecht auf uns. Ihr seid nicht Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Paulus sagt, wir als Christen, wir sind nicht Gefangene der Sünde. Und schaut mal, das ist die Antwort auf Kapitel 7. In Kapitel 7 bist du echt frustriert, wenn du das liest. Auf der einen Seite frustriert, auf der anderen Seite ermutigt, weil Paulus kannte diese Kämpfe auch, die wir kennen. Aber die Frage ist ja mal, was ist die Lösung? Und die Lösung kommt hier in Kapitel 8 und Paulus sagt, ihr könnt gegen die Sünde ankämpfen. Ihr könnt die Sünde besiegen, weil der Geist Gottes in euch ist. Die Voraussetzungen haben sich geändert. Ihr seid nicht mehr so wie vor der Bekehrung, dass ihr nicht anders konntet. Jetzt habt ihr eine innere Befähigung und damit fordert Paulus jetzt auf, das zu realisieren, was in Vers 2 gesagt wurde. In Vers 2 hat er gesagt, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wisst ihr, als Teenager habe ich mich eine Zeit lang dafür interessiert, auch Pilot zu werden, wie mein Vater. Und ich habe mir von ihm ein Buch geben lassen. Damals habe ich angefangen, Band 1, der Privatflugzeugführer. Und ich habe als Teenager das Buch aufgeschlagen. So ziemlich direkt am Anfang des Buches wird das Gesetz der Aerodynamik erklärt. Ich muss sagen, ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden. Das Technische liegt mir nicht ganz. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch kein Pilot geworden. Aber ich hab mich zumindest mal bemüht, mich da hinein zu versetzen. Und mir ist klar geworden, auf ein Flugzeug wirken immer mehrere Kräfte. Zum einen ist es das Gesetz der Schwerkraft, ja. Das kennen wir. Wenn ich jetzt das Buch hier fallen lassen würde, wird's runterfallen. Weil es gibt das Gesetz der Schwerkraft. Die Erde zieht alles automatisch nach unten. Und da stellt sich uns die Frage, wie kann ein Flugzeug fliegen? Hast du dir die Frage auch schon mal gestellt? Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Das ist eine Boeing 747-800. wenn die voll besetzt ist und voll beladen, voll getankt, wiegt dieses Flugzeug 440.000 Kilo. Ja, das ist ein Gewicht von über 100 Autos zusammengepackt. Ich meine, mir fällt schon schwer zu glauben, dass mein Auto irgendwie fliegen könnte, kann es auch nicht. Aber 100 Autos zusammengenommen, das Gewicht, wie kann so etwas fliegen? Und schaut mal, es gibt eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Das Gesetz der Aerodynamik überwindet das Gesetz der Schwerkraft. Das heißt, wenn das Flugzeug genug Geschwindigkeit hat, es wird ausgerechnet, je nachdem wie schwer das Flugzeug ist, bekommen die Piloten eine Info, wie schnell sie sein müssen beim Start. Und dann ist der Auftrieb, die Kraft des Auftriebes größer als die Schwerkraft. Und in dem Moment fängt das Flugzeug an zu fliegen. Wie das aussieht, schauen wir uns jetzt mal kurz an. Wahnsinn, oder? Wie so ein Koloss abhebt. Aber schau mal, genau das ist eine wunderbare Illustration für die geistliche Wahrheit in unserem Leben. Das Gesetz der Sünde ist da, wie das Gesetz der Schwerkraft, und es will uns immer wieder runterziehen. Aber es gibt ein anderes Gesetz, das wir haben, das Gesetz des Geistes. Wir haben eine innere Befähigung und wir können durch den Geist, nicht alleine, nicht in unserer Kraft, aber durch den Geist können wir das Gesetz der Sünde besiegen. Wir können im Prinzip geistlich gesehen fliegen. Und schau mal, das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Das ist die wunderbare Nachricht des Verses. Vielleicht bist du niedergeschlagen, vielleicht liegst du am Boden, vielleicht hast du aufgehört zu kämpfen und sagst, ich schaffe es nicht. Römer 7 ist so sehr die Realität in meinem Leben. Ich falle immer wieder und du hast angefangen zu glauben, dass das Gesetz der Schwerkraft, dass das Gesetz der Sünde das letzte Wort in deinem Leben hat. Römer 7 könnte das im ersten Moment vermuten lassen. Aber dann kommt Römer 8 und Paulus sagt, ihr, die Lösung für ein siegreiches Leben, das Gott für uns bereitet, ist der Geist. Und durch den Geist Gottes können wir das Gesetz der Sünde besiegen. Das ist möglich in unserem Leben. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, wie kann das praktisch aussehen, André? Wie kann das gehen, dass ich durch den Geist das Gesetz der Sünde besiege, durch den Geist die Handlungen des Körpers, die Handlungen des Fleisches kreuzige, töte. Wie kann das sein, dass der Geist mir hilft, ganz praktisch gegen die Sünde zu siegen? Es ist gar nicht so spektakulär, wie du vielleicht denkst. Die Lösung liegt darin, indem du auf den Geist hörst und nicht auf das Fleisch. Paulus bezeichnet das Wort Gottes als das Schwert des Geistes. Das heißt, wenn du dich vom Geist Gottes leiten möchtest, ist es eigentlich gleichzusetzen mit dich vom Wort Gottes leiten zu lassen. Und in dem Moment, wo die Versuchung anklopft und uns einreden möchte, Sünde ist ja immer attraktiv, sonst wäre es keine Versuchung, oder? Sünde hat was Attraktives, sonst wäre es keine Versuchung. Und in dem Moment, wo Satan uns einreden möchte, ist, dass die Sünde attraktiver ist als das, was Gott für uns bereithält. Da ist es wichtig, auf den Geist zu hören, dass wir uns die Verheißungen vor Augen führen, dass Gott so viel mehr für uns bereithält als die Sünde. Dass die Sünde eigentlich nur ein Köder ist, der gut aussieht, aber einen Haken hat und uns kaputt machen will. Und Gott es wirklich gut meint mit unserem Leben. Schreib dir vielleicht mal einzelne Bibelverse mit Verheißungen auf. Und wenn die Versuchung anklopft, höre auf den Geist, höre auf das Wort. Mach dir bewusst, was Gott durch seinen Geist sagt und höre auf den Geist. Und höre nicht darauf. Manchmal haben wir den Eindruck, wir können nicht anders als sündigen. Ich habe mal mit einer Person gesprochen, die eine gewisse Sucht in ihrem Leben hat und ich sagte, du musst das nicht tun. Das ist deine Entscheidung immer wieder, dieser Sünde nachzugehen. Die sagt, es fühlt sich aber nicht so an. Ich sage, ich weiß. Kenne ich von mir. Manchmal fühlt sich das nicht so an. Manchmal haben wir den Eindruck, jetzt können wir nicht anders. Doch, wir können immer anders. Und das sagt uns der Geist in seinem Wort. Gott wird alles dafür tun, um uns zu helfen, wenn wir vor der Sünde fliehen. Und das möchte ich dir mitgeben. Du hast eine innere Befähigung. Nimm das mit, wenn du in die nächste Woche gehst. Du musst nicht sündigen. Du hast den Geist Gottes in dir und das Gesetz der Aerodynamik, das Gesetz des Geistes besiegt das Gesetz der Sünde, das Gesetz der Schwerkraft. Es gibt eine dritte wunderbare Wahrheit in unserem Text und das ist auch eine wunderschöne. Völlige Annahme als Gottes Kind. völlige Annahme als Gottes Kind. Da heißt es in Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Anstatt Söhne kann man auch Kinder sagen. Alle Frauen sind hier mit eingeschlossen. Luther übersetzt auch mit Kinder. Und die Begriffe Sohn und Kind werden hier austauschbar in diesen Versen verwendet. Wichtig ist, diese Aussage muss im Kontext gesehen werden. Paulus sagt, wir als Gläubige haben den Geist. Und vom Geist Gottes geleitet zu werden, das ist nichts unbedingt was ganz Spektakuläres. Vom Geist Gottes geleitet zu werden, der Geist Gottes leitet uns, wenn er in uns ist. Er leitet uns. Und Paulus will den Schwerpunkt jetzt eher darauf setzen, dass diejenigen, die den Geist haben, also von dem Geist geleitet werden, das sind Kinder Gottes. Und dieses Thema taucht jetzt zum ersten Mal im Römerbrief auf. Jetzt erwähnt Paulus zum ersten Mal in diesem wunderbaren, großartigen Brief, dass wir Kinder Gottes sind. Was für eine wunderbare Wahrheit. Und dieses Thema entfaltet er jetzt in den Versen 15 bis 17. Da heißt es erstmal in 15 und 16, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Paulus sagt, der Heilige Geist knechtet euch nicht. Das macht nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist führt nicht zu Zwängen und Zwangshandlungen. Das macht nicht der Heilige Geist. Das ist nicht seine Handlungsweise. Paulus sagt, wieder zur Furcht. Das heißt, vor der Bekehrung leben Menschen häufig in Furcht, in einer berechtigten Angst vor der Verdammnis, vor der Strafe. Paulus sagt, das muss jetzt nicht mehr euer Leben dominieren. Gottes Lösung für ein siegreiches Leben ist nicht Furcht. Gottes Lösung für ein siegreiches Leben ist ein Geist der Sohnschaft, ein Geist, der uns immer wieder vergegenwärtigt, der uns innerlich bezeugt, du bist ein Kind Gottes, du bist völlig angenommen durch Gott. Er erinnert uns an ein vertrautes Verhältnis, was wir mit Gott haben können. Er legt uns sogar die Worte Abba, Vater, in den Mund. Wisst ihr, das Wort Abba, es kommt aus dem Aramäischen. Und so haben kleine Kinder ihren Vater angesprochen. Das heißt, es ist ein Wort, das nicht groß formal ist. Jesus benutzt dieses Wort im Garten Gethsemane. In seiner schwersten Stunde spricht er seinen Vater an und er sagt, aber Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das heißt, es ist ein Wort, das eben nicht formal ist, so nach dem Motto, Herr, Vater, und jetzt wird gesiezt. Ist ja in einigen Kulturen der Fall, will ich auch nicht jetzt irgendwie negativ darstellen. Aber das, was der Geist Gottes in uns wirkt, ist ein vertrautes Verhältnis zu Gott, dem Vater. Eine kindliche Liebesbeziehung, ohne Angst. Er führt uns dahin, Gott aber Vater zu nennen. Irgendwie hat mich das, gerade dieses aber Vater, an einen Film erinnert mit Mel Gibson, den ich in meiner Jugendzeit mal geschaut habe. Der Film heißt Der Patriot. Und in diesem Film geht es um Amerikas Unabhängigkeitskrieg gegen England. Mel Gibson spielt einen verwitweten Vater von einer größeren Familie, ich glaube 6 Kinder. Und wer den Film gesehen hat, der wird sich in das kleine blonde Mädchen, in die jüngste Tochter verliebt haben. Aber dieses Mädchen hat ihn nie Vater genannt im Film. Nie, obwohl es seine Tochter war. Und er hat immer wieder sich darum bemüht. Sie hat nichts gesagt. Also sie konnte reden, aber sie hat ihn nicht Vater genannt. Irgendwann, so eher gegen Mitte oder Ende des Films, entscheidet sich der Vater doch in den Krieg zu ziehen. Er nimmt Abschied von seinen Kindern, dann auch von der jüngsten Tochter und er fragt sie, kannst du nicht einmal Papa sagen? Für mich, nur einmal. Keine Antwort. Und dann belässt er es dabei, er nimmt Abschied auf seinem Pferd und dann kommt es zu dieser emotionalen Szene im Film. An diesen Ausschnitt muss ich irgendwie denken, wenn ich an dieses Aber denke. Irgendwann bricht es einfach raus. Sie kann es nicht länger zurückhalten. Papa, Aber, Vater. Und weißt du was? Das ist genau das, was der Heilige Geist in dir wirken möchte in Bezug auf Gott. dass du Gott nicht als den entfernten Richter ansiehst, sondern als deinen Vater, dass du eine Liebesbeziehung zu ihm hast. Und das möchte Gottes Geist dir immer wieder vor Augen führen. Wie wunderbar, wir brauchen den Geist Gottes auch so sehr, dass er uns das immer wieder vor Augen führt. Paulus benutzt hier ein Wort, er sagt, ein Geist der Sohnschaft. Dieses Wort kann man eigentlich mit Adoption übersetzen. Adoption, wir wurden von Gott adoptiert. In dem Sinne, dass wir nicht immer seine Kinder waren. Nicht jeder Mensch ist automatisch Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12 sagt, diejenigen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Das, was dieses Wort aber meint, ist, Gott hat uns im vollen Sinne aufgenommen in seine Familie mit allen Rechten. Und darauf zielt Vers 17 ab. Vers 17 sagt, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Wisst ihr, als Kind genießt man gewisse Privilegien. Als Teil der Familie ist man rechtlich auch immer mit Erbe. Und genau diesen Aspekt denkt Paulus hier zu Ende. Und er sagt, als Kinder Gottes sind wir jetzt sogar Erben. Man stell dir mal vor, irgendein reicher Millionär würde dich adoptieren. Ja, du wärst Erbe. Aber wie viel wunderbarer ist es, von Gott adoptiert worden zu sein, und wir erben jetzt alles als Kinder Gottes. Wir sind Kinder im vollen Sinne dieses Wortes. Wir erben alles, was Gott zugesagt hat, vor allen Dingen das ewige Leben. Und auch wenn das Leben hier mit Leiden verbunden ist, Vers 17 ist schon mal so die Überleitung zur nächsten Predigt, da geht es auch um Leiden. Um Leiden. Aber auch wenn dieses Leben hier auf dieser Welt Leiden mit sich bringt, haben wir ein wunderbares Erbe im Blick, als Kinder Gottes, weil wir voll und ganz seine Kinder sind. Ich habe euch mal eine kleine Gegenüberstellung mitgebracht, um das Verhältnis von Rechtfertigung und Adoption bzw. Kindschaft einmal zu illustrieren. Es sind zwei unterschiedliche Aspekte unserer Errettung. Beide sind voll wahr und beide sind ganz, ganz wichtig. Bei der Rechtfertigung wird der forensische Aspekt betont. Bei der Adoption, oder man kann auch sagen, bei der Kindschaft wird der familiäre Aspekt betont. Bei der Rechtfertigung, die Rechtfertigung basiert auf dem Gesetz. Die Adoption basiert auf Liebe. Bei der Rechtfertigung ist Gott vor allen Dingen Richter. Bei der Adoption ist er Vater. Bei der Rechtfertigung erklärt Gott den bußfertigen Gläubigen für gerecht. Bei der Adoption nimmt Gott den Gläubigen in seine Familie, in seine Gemeinschaft auf. J.I. Packer, ein bekannter Theologe, schreibt dazu, von Gott dem Richter für gerecht erklärt zu werden, ist eine großartige Sache. Aber von Gott dem Vater geliebt und umsorgt zu werden, ist etwas viel Großartigeres. Meine Frau und ich, wir waren ein Jahr lang in Texas für mein Theologiestudium. Und in Texas haben wir ganz viele vorbildliche Christen kennengelernt, auch unsere Dozenten, die Lehrer an der Bibelschule, wo ich studiert habe, vorbildliche Männer und Frauen Gottes. Aber ein Mann, das war für mich das größte Vorbild, Dr. Owens. Vor allen Dingen in der Hinsicht, wie er über seine Frau und wie er über seine Kinder gesprochen hat. Seine Frau hat selber auch unterrichtet, sie hat Kurse für Frauen angeboten, wo meine Frau auch mit in den Kursen war. Und irgendwann waren wir als Familie bei den Owens zu Hause eingeladen. War für uns was ganz Besonderes bei diesen Menschen. Nein, die wir nicht verehren, aber auf die wir so hochschauen, weil sie solche Vorbilder sind. Ich weiß, es gibt keine Bilderbuch-Ehe. Es gibt nicht die perfekte Ehe. Es gibt nicht die perfekte Familie. Aber wenn es eine gäbe, wäre es Familie Owens. So muss man sich das vorstellen. Und bei ihnen waren wir zu Hause eingeladen. Wir haben bei ihnen gegessen. Wir hatten Gemeinschaft mit ihnen. Aber das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, die Owens hatten drei Kinder, drei eigene Kinder und zwei Adoptivkinder. Und was ich bis heute, das ist 10 Jahre her, in Erinnerung habe, ist, wie Dr. Owens mit seiner adoptierten Tochter umgegangen ist. Ein kleines asiatisches Mädchen. Und wie er mit ihr umgegangen ist, wie liebevoll. Und ich denke das bis heute durch. Wenn man sich mal in Einzelschicksale hineinversetzt, was wäre aus diesem Mädchen geworden? Ihr Leben hätte auch anders verlaufen können, wenn sie nicht adoptiert worden wäre. Ich weiß nicht, wie sie in Asien groß geworden wäre. Ich weiß nicht, wäre sie in einem Heim gelandet, wäre sie in einer Zwangsprostitution gelandet. Und wenn du dir das mal vor Augen führst und in dieses kleine Einzelschicksal dich ein bisschen weiter hineinversetzt und sie dann sieht, ja, ich habe sie gesehen und sie ist so glücklich, weil sie angenommen ist. ein Vater, der absolut vorbildlich ist. Sie trägt den Namen Owens. Eltern, die sie lieben, die sie im vollen Sinne des Wortes adoptiert haben. Die Geburtsurkunde wurde geändert, da steht drin Owens. Und wenn man sich da mal hineinversetzt, das bewegt mich bis heute. Das bewegt mich bis heute. Aber wisst ihr, was noch eine viel wunderbare Wahrheit ist? Gott hat dich angenommen. Gott hat dich in seine Familie im vollen Sinne des Wortes angenommen, mit allen Rechten. Ihr Lieben, wir haben zu Gott eine Vater-Kind-Beziehung. Das ist etwas so Wunderbares. Oft haben wir das gar nicht richtig vor Augen. Ich möchte nochmal J.I. Packer zu Wort kommen lassen. J.I. Packer sagt, wollen wir feststellen, wie sehr jemand mit dem Christentum vertraut ist, dann sollten wir herausfinden, wie viel ihm der Gedanke bedeutet, ein Kind Gottes zu sein und Gott zum Vater zu haben. Wenn dieser Gedanke nicht seine Gottesbeziehung, sein Beten, seine ganze Lebenseinstellung motiviert und beeinflusst, beweist dies nur, dass er das Christsein noch nicht richtig verstanden hat. Was Packer sagt ist, wenn du Christsein runterbrechen möchtest auf eine Wahrheit, dann lautet diese Wahrheit: angenommen als Gottes Kind. Darf ich dir mal die Frage stellen, wie sehr ist dir diese Wahrheit bewusst? Was macht das mit dir, wenn du dir das vor Augen führst? Ich habe einen Vater im Himmel. Vielleicht hast du einen sehr guten Vater, einen sehr guten leiblichen Vater. Weißt du was, Gott ist so viel vollkommener als dein leiblicher Vater. Vielleicht hast du keinen guten leiblichen Vater. Gott ist so anders wie dein leiblicher Vater. Vielleicht sitzen einige hier, die ohne Vater aufgewachsen sind. Jetzt hast du einen. Du hast einen himmlischen Vater. Und das ist eine so wunderbare Wahrheit, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Wisst ihr, was eine Amnesie ist? Eine Amnesie ist, also als Amnesie bezeichnet man eine völlige oder teilweise Unfähigkeit, sich an Ereignisse zu erinnern. Und ich habe den Eindruck, wir als Christen leiden manchmal an einer Identitätsamnesie. Wir vergessen, wer wir sind in Christus. Wir vergessen so oft oder wir halten es für selbstverständlich, dass wir Kinder des allerhöchsten Gottes sind, des einzig wahren Gottes, dass wir angenommen sind, dass wir geliebt sind, dass er uns beschützt, dass er uns versorgt, dass er bei uns ist. Der Heilige Geist, er bezeugt uns das immer wieder, dass wir Gottes Kinder sind. Ich komme zum Abschluss. Vielleicht hattest du in letzter Zeit viele Zweifel, viele Fragen, vielleicht warst du häufig entmutigt als Christ. Ich hoffe, dass sich die heutige Predigt, dass sich diese wunderbaren Wahrheiten wieder neu ermutigt haben. Gott hat eine Lösung für ein siegreiches Leben, für dich bereit. Du musst sie nur für dich persönlich annehmen. Die Lösung lautet, keine Verdammnis durch Gottes Tat, innere Befähigung durch Gottes Geist und völlige Annahme als Gottes Kind. Ich möchte dir zusprechen als Christ, ich predige heute für Christen, du bist befreit von der Strafe der Sünde, du bist befähigt zum Gehorsam und du bist angenommen als Kind Gottes. Nimm das mit, geh damit nach Hause. Geh damit in die nächste Woche. Amen.